Lieber Vater, wir danken dir für die Tage, die jetzt vor uns liegen. Wir bitten dich, dass du sie in deine Hand nimmst, dass du diesen Tagen deinen Stempel aufdrückst. Und dass wir in diesen Tagen auch zur Ruhe kommen vor dir, dass wir in diesen Tagen bewusst auch vor deinem Angesicht stehen und du zu uns reden kannst, so ganz persönlich auch in unser Leben hinein. Wir danken dir, dass du dir über diese Tage Gedanken gemacht hast, dass du für jeden Einzelnen etwas zubereitet hast. Und nun nimm auch diesen ersten Abend in deine Hand. Segne uns, segne Holger, wenn er dein Wort austeilt. Gib ihm Freimut, Vollmacht, prophetische Rede und Weisheit, das zu sagen, was du gesagt haben möchtest. Und nun wollen wir dir von Herzen danken, dass wir so in Freiheit zusammenkommen dürfen und dass wir Gemeinschaft haben dürfen und dass du in unserer Mitte bist und uns segnen möchtest. Amen. So, heute Abend haben wir das Thema Elia, mein Gott ist Jahwe, Teil 1. Und wir wollen zu dieser Verkündigung aus dem Alten Testament, aus dem Buch Könige, 16. Kapitel, die Verse 29 bis 17, Vers 1, lesen. 1. Könige 16, 29 bis 17, Vers 1. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahre Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte, dass er Isabel, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier, zum Weibe nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und beugte sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal ein Altar im Hause des Baal, das er zu Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab tat mehr, um den Herrn, den Gott Israels, zu reizen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. In seinen Tagen baute Hiel, der Betlehiter, Jericho wieder auf. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund, und mit Segub, seinem Jüngsten, stellt er ihre Tore auf, nach dem Worte des Herrn, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Und Elia, der Tisbiter von den Beisassen Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Ergänzend dazu, Jakobus 5, Vers 17 aus dem Neuen Testament. Jakobus 5, Vers 17. Elias war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf die Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wiederum betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor.
Wenn wir uns mit dem Lebensbild einer biblischen Person beschäftigen, besteht immer die Möglichkeit des Missverständnisses nach zwei Seiten hin. Auf der einen Seite, häufig wird nicht beachtet, dass wir in der Bibel etliche Jahrzehnte eines Lebens auf wenige Seiten komprimiert zusammengefasst finden. Ein biblisches Lebensbild, so wie wir es hier in der Bibel finden, also die ganz verdichtete Darstellung eines menschlichen Lebens ist, in dem nur die für die göttliche Heilsgeschichte wesentlichen Berg- und Talerlebnisse herausgegriffen werden, daneben aber aus Jahren und Jahrzehnten keine Begebenheiten berichtet werden. Es gab im Leben des Elia ein Karmelerlebnis, auf das Gott sein Leben vorbereitete und das zur Bestimmung seines ganz persönlichen Lebens gehörte. Aber Elia hatte dieses Karmelerlebnis nicht alle 14 Tage. Das ist wichtig. Elia hatte dieses Karmelerlebnis nicht alle 14 Tage. Mose lebte erst 40 Jahre am Hof des Pharao. Danach 40 Jahre in der Zweisamkeit mit seinen Schafen studierte er Schafologie. Und dann erst kommt die große dritte Periode seines Lebens, 40 Jahre, in denen er der eigentlichen Bestimmung seines Lebens, das Volk Israel aus der Sklaverei herauszuführen, von Gott zugeführt wurde. Ein Drittel Leben am Hof des Pharao. Man denkt, was hat das damit zu tun? Eine Menge. Hier war eine Ausbildung in vielen Dingen, die bei Mose laufen musste, um ihn in die Lage zu versetzen, seiner eigentlichen Berufung viele Jahre später zugeführt zu werden. 40 Jahre in der Wüste. Warum? Was sollte das mit den Schafen? Eine reine Zeitverschwendung, würden wir sagen. 40 Jahre in der Wüste rumhängen. Niemand da. Nur ein paar blökende, eigensinnige Schafe. Zeitverschwendung? Gott nimmt sich diese Zeitverschwendung mit uns allen, um uns ganz in die Zweisamkeit eines Lebens mit sich zu führen. Und erst nach diesen beiden großen Lebensphasen im Leben des Mose war Mose so weit, dass Gott ihn in die dritte große Phase seiner eigentlichen Lebensbestimmung zuführen konnte. Und das ist auch wichtig zu sehen, wenn wir uns mit Elia beschäftigen. Das ist wichtig zu sehen, wann immer wir in der Bibel Lebensbilder von Menschen der Bibel lesen. Und dann legen wir unser Leben daneben und dann machen wir einen Fehler. Das, was so verdichtet sich hier im Leben dieser Menschen wiederfindet, das erwarten wir im Wochenrhythmus in unserem Leben. Das ist falsch. Hier wird etwas herausgegriffen aus dem Leben. Daneben gibt es weite Teile des Lebens, die in der Bibel einfach übergangen werden, weil sie für diese Aspekte der göttlichen Heilsgeschichte nicht von Bedeutung waren. Wir dürfen also nicht in schwärmerischer Übersteigerung meinen, solche außergewöhnlichen Glaubenserfahrungen müssten zu unserer täglichen Erfahrung werden. Wer mit diesem schwärmerischen, übersteigerten Anspruch rangeht, der empfindet sein Leben als eine einzige geistliche Depression. Wir müssen die Relation wahrnehmen. Dann kommen wir sofort in große Anfechtungen, wenn Gott uns persönlich durch ganz verborgene Vorbereitungs- und Wüstenzeiten unseres Lebens führt, ohne dass für menschliche Augen irgendetwas vom Wirken Gottes erkennbar wird. Frag doch mal Mose die 40 Jahre in der Wüste, ob er in irgendeiner Weise gedacht hat, dass Gott dabei ist, etwas Großes in seinem Leben vorzubereiten. 40 Jahre hat er sich vor Gott völlig abgeschrieben. Und gerade damit ist Gott mit ihm an den Punkt gekommen, wo er ihn gebrauchen konnte. Und das müssen auch wir sehen, dass Gott uns nicht von einem Karmelerlebnis zum nächsten führt, sondern dass dazwischen ganz verborgene Reifezeiten unseres Lebens liegen. Das Wurzelgeflecht eines Baumes entspricht im Wesentlichen dem, was man an Baumkrone über dem Boden wahrnehmen kann. Es geht nicht an, dass die Wurzel klein und die sichtbare Krone mächtig groß ist, sondern das steht im Verhältnis miteinander. Nur was im verborgenen Erdreich an Wurzeln wachsen und sich entfalten kann, findet sich dann auch wieder in der Krone. Wir gucken immer nur auf die Baumkrone unseres Lebens. Aber das fängt im Wurzelbereich an. Und nur wo die Wurzeln vor Gott sich entwickeln können, kann auch die Krone, das nach außen sichtbare, Fruchttragende unseres Lebens, sich entwickeln. Und darum braucht es im Leben der Menschen Gottes Zeiten der Verborgenheit, der Wüste, wo scheinbar gar nichts passiert, wo aber Gott doch sein Ding in unserem Leben genau zu den persönlichen Karmelerlebnissen unserer ganz persönlichen Bestimmung bringt. Das ist die eine Seite, das eine mögliche Missverständnis. Auf der anderen Seite lauert eine ganz andere heimtückische Gefahr. Irgendetwas in uns ist klammheimlich und hartnäckig der Meinung, dass wir uns mit den Menschen der Bibel nicht vergleichen können. Wir sehen sie als eine Art Übermenschen, die man in ihrem Glauben und in ihren Gotteserfahrungen zwar bewundern kann, aber die weit über dem eigenen Leben zu stehen scheinen, die scheinbar in einer ganz anderen Liga spielen. Das ist Champions League und wir sind unterste Kreisklasse mit unserem Leben. Da brauchen wir uns nie vergleichen. Darum empfinden wir die Menschen der Bibel auch überhaupt nicht als Herausforderung an uns. Denn die sind eine völlig andere Liga. Wir schauen sie uns an. Wir bewundern sie so, wie man durch eine Gemäldegalerie geht und die Gemälde bewundert, bestaunt. Aber doch weiß, so werde ich nie malen können. Dann geht man raus und das war mal eine kurze Zeit der Bewunderung. Aber hat überhaupt keine Auswirkungen in das eigene Leben. Ich habe mich noch nie nach einem Gemäldegaleriebesuch zu Hause hingesetzt und mir Zettel und Stift genommen und mal versucht, das umzusetzen. Nun, ich habe erwiesenermaßen diese Gabe auch nicht. Aber im Geistlichen ist das anders. Wenn wir im Geistlichen die Menschen der Bibel nur so als Galeriebesucher betrachten und nie wahrnehmen, dass das mit unserem Leben zu tun hat, weil sie ja Übermenschen sind, dann haben wir auch das verpasst, was uns die Bibel eigentlich sagen möchte, wenn sie uns vom Leben dieser Menschen berichtet. Auch das ist eine Strategie Satans, mit der er versucht, echten Glauben und wirkliches Gotteserleben aus unserem Leben rauszuhalten. Satan hat nichts dagegen, wenn wir die Glaubensmenschen der Bibel bestaunen. Aber Satan hat sehr viel dagegen, dass wir selbst zu solchen Glaubensmenschen werden. Und wenn Satan schon nicht verhindern kann, dass wir die Botschaft der Bibel hören und lesen, dann will er doch wenigstens verhindern, dass diese Botschaft uns verändert. Und das schafft er mit diesem kleinen Satz: Ich bei mir nie, bei denen ja. Deshalb immer wieder diese klammheimliche Stimme, dass wir die Glaubens- und Gotteserfahrungen der Bibel nicht einfach auf unser Leben übertragen können, dass die Situation bei uns irgendwie so ganz anders ist. Das waren ganz andere Menschen, das war eine ganz andere Zeit, sagt diese Stimme in uns und macht uns zu reinen Galeriebesuchern. Doch die Bibel sieht es anders. Jakobus 5, Vers 17 haben wir gerade gehört. Jakobus schreibt: Elias war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete ernstlich. Ich finde es schön, wie das hier übersetzt wird. Ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Elias war nicht aus einem anderen Holz geschnitzt als wir. Da liegt der Unterschied nicht. Darum sagt Jakobus: Denkt doch nicht, wenn ihr an Elia denkt. Das war ein ganz anderer Typ. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Der kannte das alles. Zweifel, Anfechtung, Hochmut, Höhen, Tiefen, hin und her gerissen zu sein, Versuchung, Kleinheit des Denkens, Zweifel, alles das war in ihm auch. Und Jakobus sagt: Wenn ihr an Elia denkt, dann sagt niemals: Oh, Elia, ein Übermensch, andere Liga. Nein, nein, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Damit möchte Jakobus sagen: Überbrückt diese Grenze, mit der ihr Elia rausschiebt aus eurem Leben. Erkennt, dass er aus demselben Holz geschnitzt ist wie ihr auch. Da liegt der Unterschied nicht. Wo liegt denn der Unterschied? Und er betete ernstlich. Da liegt der Unterschied. Elia war kein anderer Mensch als wir. Aber er betete ernstlich. Wörtlich heißt es hier, er betete mit Gebet. Ja, kann man ohne Gebet beten? Scheinbar schon. Es gibt Menschen, auch Christen, die sind von einer erschreckenden Gebetslosigkeit, dass das Gebet völlig ausgetrocknet in ihrem Leben. Oder Gebet wird zum glaubenslosen Plappern, zur abgespulten Routine, zur halbherzigen Pflichterfüllung. Aber es ist kein glaubensvolles, kein echtes, gefülltes Gebet mehr. Da ist nur noch die Form von Gebet da. Da sagt man noch irgendwas auf und in Gedanken ist man längst woanders. Und während man es betet, glaubt man eigentlich gar nicht mehr so richtig daran. Er betete mit Gebet. Und das übersetzt man völlig zu Recht, er betete ernstlich. Da war Gebet noch Gebet. Elia unterschied sich nicht in seinen Gemütsbewegungen von uns. Nicht darin, dass er müde war, dass er gezweifelt hat. Darin war er wie wir. Aber er betete ernstlich. Das macht den Unterschied. Wir können nicht die äußeren individuellen Lebensführungen eines Elia kopieren. Aber wir können in unseren individuellen Lebensführungen zu Menschen des Glaubens werden und in unserer individueller Situation auf denselben geistlichen Grundlinien Gotteserfahrungen mit demselben Gott machen. Als ich diese Predigt ausgearbeitet hatte und dann an diese Gebetsphase kam, habe ich den so geschrieben und dann kam, dachte ich, ach Herr, da fällt mir gerade mein Schlüssel ein, den ich schon so lange verloren habe. Und das fände ich jetzt wirklich stark, wenn ich den finden würde, Herr. Mir kommt ein Gedanke, im selben Moment, ich gehe hin und da ist mein Schlüssel. Versteht ihr, ich suche nicht immer Schlüssel auf diese Art und Weise. Aber das war was, über sowas an der Bibel zu arbeiten und dann zu sagen, hallo, nicht nur Theorie. Geh doch mal selber gleich rein ins Gebet. Und einfach das kam, das flog mir spontan von Gott so zu. Mein Schlüssel, den ich schon so lange verzweifelt gesucht hatte. Und dann kommt's. Ja? Ich lese meinem Sechsjährigen abends die Geschichte von Mose auf dem Berg vor, aus der Kinderbibel. Wo das Volk Israel unten gegen Amalek kämpft. Und dann Mose auf dem Berg betet für das, was unten geschieht. Und dann habe ich mit meinem Sohn auf dem Bett gesessen und wir haben unten so ein paar Playmo-Figuren gehabt. Und sagten, ach guck mal, da unten, da tobt die Schlacht. Und wir jetzt hier oben auf dem Bett. Komm, beten. Er wollte, nein, dann richtig beten, Arme hoch. Hat er die Arme hochgemacht und dann ging die Arme, nein, hoch die Arme. Sagten, guck mal, die verlieren ja schon wieder. Die Israeliten werden schon zurückgedrängt. Amalek wird immer stärker, hoch die Arme. Oh Papa, da hinten angelehnt an die Wand. Nee, anlehnen geht nicht richtig, komm. Papa, ich kann nicht mehr. Aber die verlieren. Was machen wir denn jetzt? Papa, warum beten denn der Mose nicht so wie wir mal mit gefalteten Händen? Clever, der Junge. Ich habe ihm gesagt, du, in dem Moment sollte jeder sehen, dass das, was da unten im Tal passiert, mit dem zu tun hat, was da oben auf dem Berg passiert. Dieser Zusammenhang sollte für alle deutlich werden. Und darum musste Mose mit erhobenen Armen beten. Und darum sollte deutlich werden, wenn er aufhörte, ging's rückwärts, dann siegte Amalek. Und wenn die Arme nach oben gingen, dann siegte Israel. Für uns ist es heute nicht wichtig, was wir für eine Gebetshaltung haben. Aber damals sollte dieser Zusammenhang erkennbar werden zwischen Gebet und Kampf. Also was machen wir jetzt, mein Sohn? Oh, Papa, halt mal unten. Also habe ich ihm die Arme gehalten. Und dann wurde etwas deutlich davon, dass man eben manchmal auch im Gebetskampf Unterstützung braucht. Dass da wie Aaron und Hur Mose rechts und links gestützt haben. Dann konnte er weiterbeten und dann wurde Amalek geschlagen. Das lese ich am Abend mit ihm und war ganz begeistert über meine pädagogische Feinheiten, ihm das nahezubringen. Und dann am nächsten Morgen komme ich in mein Dienstzimmer und da finde ich einen Schriftsatz vom Verteidiger vor, der mir meine ganze Hauptverhandlung total torpedieren will. Der die ganze Vorbereitung, alles, ich will euch das jetzt nicht im Einzelnen ausmalen, nur es war echt ein Schlag ins Kontor. Und ich saß da und bei mir fiel alles zusammen. Und dann dachte ich, Moment, was hast du gestern deinem Sohn gesagt? Wo wurde diese Schlacht gewonnen? Unten im Tal oder oben auf dem Berg? Da hatte er mir gesagt, oben auf dem Berg, Papa. Dachte ich, richtig. Hier habe ich auch gerade eine Schlacht. Warum nicht sofort ins Gebet gehen? Warum nicht das umsetzen, was ich gestern Abend meinem Kind erzählt habe? Also, gebetet. Und am Mittag war es soweit. Ich kann euch nur sagen, es kamen Dinge zusammen, die waren unglaublich. Der Verteidiger kam nicht, der Angeklagte kam 5 Minuten zu spät, hatte einen Haftbefehl, war reuig und geständig und ich war mit dem Ding in einer Viertelstunde rechtskräftig fertig. Ja, war schön. Versteht ihr? Ich weiß nicht, was ihr so für Katastrophen habt. Das war ein Ding, wo menschlich eigentlich alles auf verloren stand. Und da hat Gott mir einfach die Gnade geschenkt, das umzusetzen und mir eine Erfahrung mit sich geschenkt. Es hat trotzdem geregnet. Es ging nicht darum, das zu kopieren. Es ging nicht darum, Elia zu kopieren oder Mose irgendetwas zu kopieren an äußeren Situationen. Aber in meiner konkreten Situation, genau auf denselben geistlichen Grundlinien, Erfahrungen zu machen mit Gott. Zu einem Mensch des Glaubens zu werden und Gott wirklich zu erleben. Der lebt ja wirklich. Und der hört ja wirklich Gebet. Und da tut sich ja wirklich etwas. Dafür steht Elia. Und so wollen wir, wenn wir uns Elia in diesen Tagen anschauen, aus dieser Perspektive wollen wir das tun. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Keiner von uns kann sich herausreden. Keiner von uns ist schlechter dran, bringt schlechte Voraussetzungen mit, als es bei Elia war. Diese Chance haben wir alle gleichermaßen. Aus demselben miesen Material sind wir alle gleichermaßen gemacht. Aber dieses, und er betete ernstlich, das kann auch bei uns reinkommen, in unser Leben. Wenn wir uns darauf einlassen, dass dieser Gott des Elia auch unser Gott ist und dass auch wir Erfahrungen mit diesem lebendigen Gott machen können, hier und heute. Der Name Elia ist schon sehr interessant. Elia heißt übersetzt, mein Gott ist Jahwe. El, Gott, Jahwe, der Gottesname. Elia, die Kurzform von Eliahu, mein Gott ist Jahwe. Also wenn immer man Elia gerufen hat, dann hat man gerufen, mein Gott ist Jahwe, komm doch mal her. Mein Gott ist Jahwe, Elia. Jahwe ist der Gottesname, ist der Name, mit dem Gott sich vorstellt als der Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde, der Unwandelbare. Jahwe ist der Gottesname, wenn immer es um Gott geht, der in Beziehung zum Menschen tritt, als der Erlöser, der Heiland, der Retter. Während Elohim Gott bezeichnet in seiner schöpfungsmäßigen Kraft und in seinem Gottsein als solchem, ist Jahwe immer der Gott, der in Beziehung tritt zum Menschen. Und hier heißt Elia, mein Gott ist Jahwe. Und als Jesus am Kreuz hängt, Karfreitag, da betet er, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, übersetzt. Und die unten standen, die haben das nur halb gehört, Eli, Eli, und da dachten sie, ach, der ruft Elia. Elia, weil das eben so ähnlich klingt. Elia, mein Gott ist Jahwe. Und dieser Name des Elia ist das Bekenntnis, das Programm seines Lebens. Mein Gott ist Jahwe, Elia. Das ist die Überschrift, die Achse seines Lebens. Und dieses Bekenntnis ist auch die Abgrenzung von dem Götzendienst, der um Elia hergetobt hat. Andere haben gesagt um ihn rum, die Masse um ihn rum hat gesagt, mein Gott ist Baal. Was hören wir heute? Mein Gott ist der Fußball, der Sport, mein Gott ist die Musik, mein Gott ist der Beruf, die Karriere, das Geld. Mein Gott ist mein Kind, mein Gott ist meine Frau. Das würde so ein Mensch nicht sagen. Aber so leben wir. Und dagegen setzt Elia sein Bekenntnis. Mein Gott ist Jahwe. Dass Jahwe Gott ist, das weiß auch der Teufel. Ich weiß nicht, warum das Menschen als besonders verdienstvoll empfinden, dass sie an die Existenz Gottes glauben. Als wäre das was Besonderes, als würde sie das in irgendeiner Weise retten oder ihnen helfen. Also meiner Frau und mir bringt es wenig, dass ich bekenne, ich glaube, dass meine Frau existiert. Das ist zu wenig. Jakobus sagt sogar in Kapitel 2, Vers 19, in diesem Sinne, dass Gott ist, glauben auch die Dämonen. Und was machen sie? Und zittern. Jakobus 2, Vers 19. So glauben auch die Dämonen und zittern. Dass ein Gott ist, diesen Glauben hat auch der Teufel. Diesen Glauben haben auch die Dämonen. Aber das führt bei ihnen nur zu einem, dazu zu zittern. Vor der Macht, der Größe, der Überlegenheit, dem Gericht, der Heiligkeit Gottes. Das rettet nicht, das hilft nicht. Die entscheidende Frage ist nicht, ob ich glaube, dass Gott ist. Die entscheidende Frage ist, dass ich bekenne, dass dieser Gott mein Gott ist. Mein Gott. Das ist von Geburt an nämlich nicht so, sondern hier bedarf es einer ganz persönlichen Lebensentscheidung. Und das gerade auch immer wieder für Menschen, die aus gläubigen Familien stammen, ganz wichtig, die an der Existenz Gottes nie gezweifelt haben, dass denen klar wird, in dem Sinne glaubt auch der Teufel an Gott. Das ist nichts Besonderes. Dass Gott ist, ist nicht das Große. Aber dass ein Mensch bekennen kann, dieser Gott ist mein Gott, ganz persönlich. Leute, das ist groß. Und das ist eine ganz persönliche Lebensentscheidung. Und da stehen wir vor der Frage, haben wir diese Lebensentscheidung, die aus Gott mein Gott macht. Haben wir die schon getroffen? Oder schieben wir die noch vor uns her und begnügen uns mit einem Bekenntnis zur Existenz Gottes und damit zu einem Glauben, den der Teufel auch hat? Jahwe ist mein Gott. Wenn wir das neutestamentlich ausdrücken würden, dann würden wir sagen, mein Herr ist Jesus Christus. So würden wir das neutestamentlich formulieren. Und das ist schön. Wenn wir dieses Bekenntnis haben, mein Herr ist Jesus Christus. Aber dann stehen wir sofort vor der nächsten Frage. Bringt unser Leben dieses Bekenntnis auch praktisch und konkret zum Ausdruck? Wie bewährt sich dieses Bekenntnis in den Umständen, in denen wir leben? Steht das über den Entscheidungen meines Lebens, mein Herr ist Jesus Christus? Oder ist das nur das theoretische Bekenntnis, aber darunter das Leben läuft ganz anders? können wir über den Bereichen und Entscheidungen unseres Lebens diese Überschrift sehen? Mein Herr ist Jesus Christus? Findet sich das wieder in den Bereichen unseres Lebens, in den Beziehungen unseres Lebens, in den Entscheidungen unseres Lebens? Sind die geprägt von diesem Übersatz? Mein Herr ist Jesus Christus? Oder ist das ein theoretisches, abgekoppeltes Bekenntnis, das sich in meinem Leben überhaupt nicht widerspiegelt? Mein Herr ist Jesus Christus. Elia, mein Gott ist Jahwe. Elia lebte in einer schwierigen Zeit. Seit der Reichsteilung war das Nordreich Israel nicht mehr zur Ruhe gekommen. Wir erinnern uns, unter Saul, David und Salomo war Israel ein einheitliches Reich. Aber dann, unter dem Sohn Salomos, Rehabeam, zerfiel dieses einheitliche Reich Israel in zwei Reiche, in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Und Ahab war nun König im Nordreich. Und der erste König des Nordreiches, das war der Jerobeam. Und der Jerobeam hatte ein ganz großes Problem. Seine Leute sind immer zum Tempel nach Jerusalem gezogen, um diesen Jahwe als Gott anzubeten. Und der Jerobeam hatte Angst. Er hatte Angst, dass ihm seine Leute weglaufen und dass durch den Tempel in Jerusalem es über kurz oder lang dazu kommen würde, dass die wieder Richtung Südreich und Richtung Rehabeam driften und er seine Leute verliert. Da musste er gegensteuern. Und dann hat er zwei Stierbilder aufgebaut, ganz im Norden in Dan und im Süden des Nordreiches in Bethel. Und hat gesagt, das ist Jahwe, euer Gott, der euch aus Israel geführt hat. Ihr braucht nicht mehr nach Jerusalem gehen, spart euch den Weg, zu weit. In diesem Moment nahm das Nordreich Israel eine ganz entscheidende negative Wende. Und wann immer die Bibel Könige und ihre Sünden beschreibt, knüpft sie immer an dieser Sünde Jerobeams. Ein entscheidender Knackpunkt. Und wisst ihr, Jerobeam ging es hier überhaupt nicht darum, Gott, Jahwe, den Jahwe-Glauben rauszubringen. Sondern er wollte nur, dass dieser Jahwe-Glaube sich nicht im Tempel in Jerusalem abspielt, sondern an den beiden Städten, die er zum Thron Gottes jetzt ausersehen hatte. Da sollte sich das abspielen. Jerobeam wollte, dass das Volk weiter an Jahwe als seinen Gott glaubt, aber zu seinen unbiblischen, ungehorsamen Bedingungen. Und in dem Moment war die Weichenstellung vollzogen vom biblischen Glauben zur Religion, zur eigenen, selbstgemachten, menschlichen Religion. Und dann war es nicht mehr weit. Nachdem der Glaube an Jahwe so verfremdet und entleert worden war, da war es nicht mehr weit, noch tiefer in den Abfall hineinzustürzen. Und dann kam es, Ahab heiratete die phönizische Prinzessin Isabel. Ganz raffinierter politischer Schachzug. Aber er holte sich mit dieser Frau auch ihren Gott ins Haus, Baal. Und es kam, wie es kommen musste. Er neigte sein Herz diesem Baal zu, über seine Frau. Und damit begann diese Bewegung des Abfalls in Israel eine immer größere Dynamik zu bekommen. Erst Entleerung und Verfremdung, aber unter dem Mantel immer noch an Jahwe zu glauben. Dann die geistliche Hurerei mit der Hochzeit von Ahab und Isabel und dem Nebeneinander von Baal und Jahwe. Und am Ende stand die Ausrottung aller Propheten Jahwes und ihre Ersetzung durch die Propheten des Baal. Und diese Entwicklung ist auch die prophetisch-endzeitliche Linie für unsere Tage. Erst unter christlichem Label eine Schwerpunktverlagerung, Entleerung, Verfremdung. Dann das Nebeneinander. Und dann am Ende, wie wir es im antichristlichen Reich haben werden, die brutale Verfolgung und Unterdrückung des Christusglaubens. Genau in dieser Linie des Nordreichs leben auch wir. Wir lesen in 1. Könige 17, Vers 1, und Elia, der Tisbiter von den Beisassen Gilead, sprach zu Ahab: So wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Wenn man das so liest, wie das hier anfängt, kann man nur sagen, plötzlich und unerwartet. Plötzlich und unerwartet, wie aus dem Nichts, tritt der Prophet Elia mitten hinein in genau diese zeitgeschichtliche Situation des Abfalls. Wo kommt Elia so plötzlich her? Von seiner gesamten äußeren Biografie erfahren wir nur, dass er aus Tisbit in Gilead, also aus dem Ostjordanland, stammt. Das ist alles. Mehr aus der irdisch-äußerlichen Biografie von Elia ist Gott, ist der Bibel nicht wichtig. Was vor Menschen alles so interessant und wichtig wäre: verheiratet, Beruf, was für ein Auto, was für ein Job. Und da gibt es so viele Sachen, die unseren sozialen Status bestimmen. Das ist ja alles unwichtig. Nichts davon erfahren wir. Und das ist doch auch eine Botschaft. Das heißt doch, bei Gott ist all das, was bei uns so wichtig macht, wodurch wir die Wertigkeit eines Menschen einschätzen und taxieren, das alles unwichtig. Elia aus Tisbet. Und das tröstet mich, denn es gibt doch viele Menschen, die in ihrer äußeren Biografie nichts vorzuweisen haben. Und die vergleichen sich dann mit anderen. Das habe ich nicht und das die beruflich klappt es bei mir nicht und mit der Familie habe ich immer noch keinen Partner gefunden oder Kinder kommen nicht und was man alles so vergleichend bringt. Ach, mich hat Gott nicht lieb, ich bin nichts wert. Diese ganzen äußeren Daten des sozialen Status, das ist die Botschaft hier, zählt bei Gott nicht. Völlig unwichtig. Aber es gibt etwas anderes, das ist vor Gott enorm wichtig. Und damit wird Elia hier eingeführt. So wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Vor dessen Angesicht ich stehe. Dieser Satz ist der Schlüssel zur Person und zum Leben des Elia. Dieser Satz ist der Schlüssel zu seiner Vollmacht, zu seinen Gotteserfahrungen, zu seiner Lebensberufung. An der gesamten Biografie Elias, an seinem gesamten Leben, ist nur eins vor Gott wirklich wichtig. Elia war ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes steht. Nur das ist der Bibel wichtig. Nur das ist Gott wichtig. Welches Auto ihr fahrt, wie viel Geld ihr verdient, ob ihr verheiratet seid oder nicht, ob die Kinder sich zu Hause drängeln oder das Kind einfach nicht kommt, wie euer IQ ist, all das ist unwichtig vor Gott, völlig unwichtig. Euer Leben hat nur einen Punkt, der Gott wirklich wichtig ist: Menschen zu sein, die vor seinem Angesicht stehen. Das zählt vor Gott aus deinem Leben. Alles andere ist fürs Feuer. Da können wir uns ganz neu definieren. Da können wir unsere Wertigkeit ganz neu festmachen. Nicht an all dem, wo der Mensch sein Selbstwertgefühl ableitet. Vor Gott zählt nur das. Bist du ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes steht? Was bedeutet das? Hier wird so viel an Intensität und an Innerlichkeit der Gottesbeziehung ausgedrückt. dass ich eigentlich Angst habe, das mit sachlichen Worten nur zu zerreden. Und am liebsten würde ich es jedem Einzelnen überlassen, in der Stille, vor Gott, nur mal mit diesem einen Satz vor Gott zu stehen, zu beten und für sich rauszubekommen, was das für dich bedeutet, ein Mensch zu sein, der vor dem Angesicht Gottes steht. Das ist eine ganz tiefe innere Dimension. Das Angesicht hat es vor allem mit den Augen einer Person zu tun. Auge in Auge einander zugewandt sein, sich anschauen zu können, den Blick nicht auszuweichen, sich auszuhalten, sich in die Augen zu sehen, sich im Innern zu begegnen, die Willens- und Gefühlsregungen des anderen unmittelbar wahrzunehmen, sich als Person zu begegnen, das hat was zu tun mit dieser Begegnung der Augen. Und genau das könnt ihr mal testen an euch und an anderen. Genau das, Auge in Auge, halten viele Menschen gar nicht mehr aus, weil sie diese Art der Nähe nicht zulassen wollen und weil sie sich dabei wohl auch immer irgendwie durchschaut fühlen. Wir brauchen Distanz, wir brauchen Maske, wir brauchen ritualisierte Umgangsformen, Höflichkeitsformen, um einander auszuhalten und um einander auf Distanz zu halten. Und das ist in der Beziehung des Menschen zu Gott nicht anders. Deshalb gibt es so viel religiöse Formen, vorformulierte Gebete, standardisierte Abläufe. Das hat etwas mit unserer Sünde zu tun. Wir wissen, dass wir Gott, so wie wir sind, eigentlich nicht vor die Augen treten dürfen. Das wissen wir. Und deshalb ist der Mensch von Natur aus auf der Flucht vor Gott. 1. Mose 3, Vers 8, da lesen wir genau von diesem Angesicht Gottes etwas. Und sie, Adam und Eva, hörten die Stimme Jahwe Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Jahwes. Aha. Elia, ein Mensch, der vor dem Angesicht Jahwes stand. Adam und Eva, Menschen, die sich vor dem Angesicht Jahwes versteckten. Und bei Kain, in 1. Mose 4, Vers 16 lesen wir, und Kain ging weg vom Angesicht Jahwes und wohnte im Land Not, das heißt übersetzt Flucht. Wir merken, das schlechte Gewissen in uns, das ist es, was uns das Angesicht Gottes nicht aushalten lässt. Und deshalb kann vor das Angesicht Gottes nur ein Mensch treten, der um die Vergebung seiner Schuld weiß. Und wisst ihr, das gilt eben auch für Gottes Kinder. Ich rede hier nicht nur von irgendwelchen Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Bei denen gilt das allemal. Aber ich habe den Eindruck, dass es auch viele Gotteskinder gibt, die in ihrem Leben etwas Ungeklärtes mit sich rumschleppen und die darüber so ein schlechtes Gewissen haben, dass sie sich nicht in dieser intensiven Weise vor das Angesicht Gottes trauen. Die glauben an Gott und alles, gar keine Frage. Aber diese intensive Zweisamkeit vor Gott halten sie nicht aus, weil ihr schlechtes Gewissen sie wegtreibt von Gott. Und nur wenn wir von diesem bösen Gewissen gereinigt sind, dann können wir zu Menschen werden, die vor dem Angesicht des Herrn stehen. Wenn uns unser schlechtes Gewissen nicht zum Kreuz treibt, dann wird es uns von Gott fernhalten. Wenn wir das nicht Gott bringen, vor ihm aussprechen und klären und unser Gewissen durch das Blut Jesu wieder ganz rein machen lassen, wenn unser schlechtes Gewissen uns da nicht hintreibt zum Kreuz, dann wird es uns von Gott weghalten. Äußerlich wird das ein anderer kaum merken, aber wir spüren's. dass wir zwar an Gott glauben, aber dieses vor seinem Angesicht stehen, diese Zweisamkeit des Lebens mit ihm, die ist weg. Die ist einfach weg. Da läuft noch der fromme Betrieb total weiter. Aber innerlich, diese Beziehung ist weg. Wir glauben an Gott, wir gehen in Gottesdienst, wir beten am Essen und weiß ich was alles. Aber dieser innere Kern der Beziehung ist weg. Weil wir unser schlechtes Gewissen nicht geklärt haben vor ihm. Ich rede von Christen, von Gotteskindern. Das ist das eine, was uns immer wieder hindert, vor dem Angesicht Gottes zu stehen. Wie sieht das denn praktisch aus, vor dem Angesicht des Herrn stehen? Das kann heute sicher nur im Geist, mit den Augen des Glaubens geschehen, nicht physikalisch, das kommt noch. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 13, dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Das ist das große Ziel unseres Lebens. Darauf können wir uns freuen. Da geht es dann vom Glauben zum Schauen. Ihm wirklich in die Augen schauen. Wirklich vor Jesus zu stehen und Auge in Auge ihm zu begegnen. Das ist ein Riesentag, Leute. Und heute können wir das erst mit den Augen des Glaubens tun. Heute treten wir im Gebet und im Lesen seines Wortes vor sein Angesicht. Wir reden mit ihm und lassen ihn mit uns reden. Und der Heilige Geist bewirkt es in uns, dass es zu dieser tiefen innerlichen Gottesbeziehung kommt, die man mit Worten so schwer beschreiben kann. Das kann ich keinem von euch beschreiben, wie das ist, so Gott zu begegnen. Das müsst ihr erfahren, jeder selbst. Elia, ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes steht. Das bedeutet also, Elia war ein Mensch, dessen Lebensgeheimnis der intensive, verborgene, innere Umgang mit Gott war. Aber noch etwas anderes schwingt hier mit, vor dem Angesicht Gottes stehen. Dieser Ausdruck wird in der Regel von Untergebenen verwendet, die ihrem Herrn dienen. Ja, ein Sklave, ein Diener, der hat vor dem Angesicht des Herrn gestanden, um von dem Herrn dann irgendwelche Aufträge und Befehle entgegenzunehmen. Es geht also bei diesem Ausdruck nicht nur um Beziehung, sondern es geht bei diesem Ausdruck auch um Dienstbereitschaft. Aus der Beziehung zu Gott erwächst die Dienstbereitschaft für Gott. Und aus der Dienstbereitschaft erwachsen Gotteserfahrungen. Und aus diesen Gotteserfahrungen entsteht wieder eine tiefere Gottesbeziehung. Beziehung und Dienstbereitschaft bedingen also einander. Das bedeutet, vor dem Angesicht Gottes stehen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist vor dem Angesicht Gottes stehen. Sind wir bereit, so vor dem Angesicht Gottes zu stehen, wie das Elia tat? So Gott im Dienst, in seinem Reich und in seiner Gemeinde bereitzustehen? Oder haben wir in Familie, Beruf und Hobbys so viel zu tun, dass wir für diesen Dienst Gottes einfach keine Ressourcen an Zeit und Kraft mehr übrig haben? Wir haben einfach nichts mehr. Geben wir Gott denn nur das, was wir übrig haben? Leben wir unser Leben durch und das, was am Ende hinten übrig bleibt, kriegt Gott? Ist das die Berufung unseres Lebens, zu leben wie alle anderen auch? Und bei dem, was übrig bleibt, das kriegt Gott. Oder der Kaninchentüchterverein oder der Fußballverein. Ist Glaube auf diesem Niveau angekommen bei uns? Manchmal gucke ich in die Gemeinde rein und denke, bei vielen scheint das so zu sein. Die leben ihr Ding, wie alle anderen auch. Und das, was übrig bleibt, kriegt Gott. Und wenn es nicht übrig bleibt, dann soll er doch wenigstens froh sein über den Sonntagvormittag. Das ist das Leben völlig falsch aufgebaut. Wenn wir Gott das geben, was übrig bleibt, dann kriegt er nie viel. Denn was bleibt denn bei unserer hektischen Zeit heute noch übrig? Wir werden doch von allen Seiten in die Mangel genommen. Das ist doch Strategie Satans, dass nichts mehr übrig bleibt für uns, für unsere Familie, für Gott. Da müssen Strukturentscheidungen her. Ohne klare, bewusste Strukturentscheidung bleibt nichts übrig für Gott, ganz klar. Also Entscheidungen müssen her. Und mir hat mir jemand gesagt, wenn man ein Glas hat, was voll mit kleinem Sand ist, und dann hat man 2, 3 große Steine, und die will man in dieses Glas reinbekommen, dann muss man vorher den ganzen kleinen Sand ausleeren. Dann muss man die 2, 3 Steine, die wichtig sind, reinpacken. Und dann kann man so viel von dem kleinen Sand nachkippen, wie eben die Hohlräume reinpasst. So muss man es angehen. Und nicht umgekehrt. Prioritäten, Entscheidung, Gestaltung, Strukturentscheidung. Ansonsten werden wir nie zu Menschen, die vor dem Angesicht Gottes stehen und auch für ihn brauchbar sind und mit denen Gott auch was machen kann und die auch was mit Gott erleben. Elia war ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes stand, der Gott mit seinem ganzen Leben ungeteilt zur Verfügung stand. Das und nichts anderes war das Geheimnis seines Lebens. Hieraus erwuchs Elia seine Kraft, seine Vollmacht, seine Gotteserfahrungen. Hier und nur hier fand Elia die Bestimmung seines Lebens. Er lebte jahrelang im verborgenen Umgang mit Gott. Er reifte im verborgenen, im treuen Gehorsam, den kleinen, banalen Dingen gegenüber, die Gott ihm auftrug. Und dann war er bereit, als Gott diesen einen großen Auftrag auf den Karmel zu gehen für ihn hatte. Und das sollte auch zu unserer inneren Lebenshaltung werden. Innerlich vor dem Angesicht Gottes zu stehen, um auf seinen Wink hin dies oder jenes auszuführen, was er gerade durch uns tun will. Und das können oft ganz kleine Dinge sein. Wartet nicht auf den Karmel. Nehmt die kleinen Dinge an. Eine Hilfeleistung, ein Wort, ein Zeugnis, ein Anruf, ein Besuch, ein Geschenk. Das können die kleinen Dinge sein, in denen Gott uns gebrauchen und schulen will und vorbereiten will. Und nur wer im Kleinen treu ist, der wird auch bereit sein, wenn Gott etwas Großes für ihn hat. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, über viel werde ich ihn setzen. In diesen kleinen Dingen, die uns nichts wert zu sein scheinen, da entscheidet sich die Bewährung unseres Lebens. Da entscheidet sich, ob Gott sagt, okay, jetzt, vorab, auf den Karmel, bist du soweit. Solange wir immer nur sagen, oh, das ist alles Kleinigkeiten, Peanuts, was soll das in meinem Leben? Solange kann Gott die großen Dinge mit uns nicht tun, weil wir den Kleinen nicht treu sind. Also, wir erfahren aus der gesamten Vorgeschichte des Elia nur diesen einen Satz. Er war ein Mensch, der vor dem Angesicht Gottes stand. Aber in diesem einen Satz liegt alles, auch für unser Leben. Du sehnst dich nach Kraft, nach Vollmacht, nach mehr Gotteserfahrungen, nach einem erfüllten Leben? Hier liegt die Antwort. Werde zu einem Menschen, der mehr und mehr vor dem Angesicht Gottes steht. Suche diesen intensiven, verborgenen, inneren Umgang mit Gott und steh ihm so zum Dienst zur Verfügung. Jedes andere Angebot zu Kraft, Vollmacht, mehr Gotteserfahrungen und einem erfüllten Leben zu kommen, ist eine Lüge des Feindes und ein Irrweg. Es wird im geistlichen Raum unglaublich viel Fast Food angeboten. Die Defizite kennen wir alle. Die Defizite kennt der Teufel. Und dann verklickert er uns diese Leere, die du fühlst, dieses Defizit, das du hast. Das fülle ich dir. Komm hin, lass dir die Hand auflegen. Lass dir eine bestimmte Gnadengabe vermitteln. Eine zweite Gnade, eine zweite Erfahrung, eine Geistestaufe. Sowas brauchst du und dann geht's ab in deinem Leben. Oh, das ist leicht. Das ist nichts anderes als zu McDonald's kurz mal rein, Burger reinschieben und dann raus. So ist das bei Gott nicht zu haben. Hier ist die Weichenstellung, vor dem Angesicht des Herrn stehen. Die anderen Dinge sind alles nur Verführung. So wird man nicht zu einem Mensch, der Vollmacht hat, Kraft, der Gotteserfahrung macht. Ein McDonald-Christ sein gibt's nicht.
Amen.